Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Eines der schönsten Hochhäuser Berlins soll seine intelligente, bunte Lamellenfassade verlieren. Das GSW-Haus in Berlin-Kreuzberg. Das Architektenpaar Sauerbruch-Hatten hat eine Petition zur Rettung der Fassade gestartet. Unser erstes Thema. Eine Art afrikanische Renaissance erhoffen sich die Menschen in Namibia vom gemeinsamen Forschungsprojekt deutscher und namibischer Museen. Wir haben dieses Projekt vor Ort in Windhoek begleitet. Außerdem sind wir bei zwei interessanten Ausstellungen. In Kiew hat eine prominente Galerie wieder eröffnet. Und für das Münchner Haus der Kunst hat sich Carsten Nicolai von japanischen Zen-Gärten inspirieren lassen. Gärten, die das Universum in Miniaturform nachempfinden. Berlin hat nicht wirklich viele international bekannte und anerkannte Hochhäuser. Aber das erste Gebäude des Architektenpaares Sauerbruch-Hatten ist ein innovativer Hingucker. Ein Wohnturm in der Kochstraße in Berlin-Kreuzberg, schon von weitem zu erkennen an seiner bunten Lamellenfassade. 1998 wurde das Haus eingeweiht für die Wohnungsbaugesellschaft GSW. Inzwischen ist es verkauft worden, firmiert unter dem Namen Rocket Tower, und die intelligenten Lamellen, die sollen weg. Das hat eine Protestwelle in der Architektenwelt ausgelöst. Sauerbruch-Hatten fürchten die Entstellung des Gebäudes und haben eine Petition zur Rettung der Fassade gestartet. Im Studio ist der Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, was ist so besonders an diesem Hochhaus?
Alles. Um es so ganz trocken auszudrücken, es steht erstmal unglaublich gut an der Kochstraße. Das ist eine dieser großen Ost-West-Straßen von Berlin. Eigentlich mal eine ganz enge Straßenschlucht gewesen. Seit dem Bau des Springer-Hochhauses Anfang der 60er Jahre sehr aufgeweitet. Da waren auch große Kriegszerstörungen. Dann wohl antwortete die DDR ja auf der anderen Seite der Mauer mit so einer ganzen Reihe von großen Hochhäusern auf das Springer-Hochhaus. Und dann kam jetzt eben dieses ganz zierliche Gebäude in den 1990er Jahren dazu, eben dieses GSW-Hochhaus von Sauerbruch-Hatten, das unglaublich weit sichtbar ist. Es ist phänomenal gut gestellt. Man kann es wirklich vom Alexanderplatz bis hin zum Funkturm, also ganz im Westen der Stadt, sehr gut sehen, weil diese schillernde Fassade ist, die eigentlich sämtliche Farbtöne des Rotspektrums einmal ja, durchdekliniert in der großen Westfassade, die in Richtung Sonne leicht gebogen ist.
Ja, und diese Aluminiumpaneele, diese farbigen, die da außen dran sind, die verstellen sich ja je nach Stand der Sonne. Ist es also ja eine Ökoarchitektur?
Das ist zweifellos der Beginn der, wenn man so will, Hightech-Ökoarchitektur, zumindest in Berlin. Also es gibt da schon Vorläufer in Großbritannien und in Frankreich. Und es gibt vor allen Dingen die riesige Debatte darüber, wie macht man den ökologischen Stadtumbau seit den 1980er Jahren, der ja gerade in West-Berlin ganz zentral war. Und im Grunde genommen ist das GSW-Hochhaus so eine Art Nachklapp auf die internationale Bauausstellung in den 1980er Jahren gewesen. Und das ist tatsächlich ein Bau, der zumindest von der Intention her ganz ökologisch gedacht ist, obwohl man das überhaupt nicht sieht. Mit diesen sich verstellenden Paneelen, mit dem Weiterbenutzen des direkt daneben stehenden Bürohauses aus den 1960er Jahren auch. Also wirkliche Ressourcenschonung in einer Zeit, wo fröhlich abgebrochen wurde und wo man darüber überhaupt noch gar nicht nachgedacht hat. Und eben diese Selbstkühlung des Hauses durch die Betondecken, die sich selbst kühlende Fassade und so. Das sind vieles Elemente, die heute vollkommen selbstverständlich in der Architektur sind, aber eben 1995, als der Bau begann und in den frühen 90er Jahren, als er geplant wurde, wirklich revolutionär waren. Hm. Das war eine ganz neue Sache.
Und dazu ist das irgendwie so eine Farbarchitektur, die einfach gute Laune macht, finde ich immer.
Es macht unglaublich gute Laune. Es ist einfach ein Gebäude, was sich ja auch ständig ändert, weil sich diese Paneele je nach Sonneneinstrahlung, eben nicht nach dem, was die Leute drinnen wollen, sondern je nach Sonneneinstrahlung, ständig ein bisschen verschieben, um eben drinnen eine Verschattung in den Büroräumen hinzukriegen. Und das ist eigentlich das wirklich Brillante. Die Technik ist sehr kompliziert, muss man auch dazu sagen. Die hat schon längere Zeit ihre Schäden gehabt und das Gebäude ist jetzt auch nicht besonders gut gepflegt worden. Das muss man eben leider auch am Rande erwähnen. Das heißt, da ist dringend was zu tun.
Es ist schon 2005 verkauft worden. Was wollen denn die Eigentümer mit diesem Haus jetzt machen?
Ja, die haben ja damals es ist ja mehrmals verkauft worden inzwischen schon. Und 2005, das war im Grunde genommen eine unglaubliche Peinlichkeit. Der Berliner Senat hat den GSW gezwungen, ihren großen Bürositz, der gerade erst eingeweiht war, weil er 7 Jahre alt ist, abzustoßen mit einem 40 Millionen Verlust. Also das fängt mit solchen Sachen an. Ja, es ist auch ein Teil eines großen Skandals und ist seitdem durch verschiedene Hände gegangen, gehört derzeitig der Firma Siena Real Estate Properties. Die ist unter anderem in Hamburg gemeldet. Wir haben versucht natürlich, sie zu erreichen, ob sie irgendein Statement machen zu den Entwürfen. Haben wir leider keinerlei Kontakt bekommen. Das heißt, wir sind angewiesen auf die Darstellung der Firma Sauerbruch-Hatten. Und das hat es wirklich in sich, das kann man nicht sagen. Es soll nämlich die gesamten Paneele der Westfassade, also das Element dieser Fassade, dieses Gebäude überhaupt, sollen ausgewechselt werden zugunsten von Rollos, die man hoch und runter schnappen lassen kann. Das heißt, eine völlig vertikal organisierte Architektur wird durch eine horizontale organisierte Architektur ersetzt. Eine Architektur, die ganz gezielt auf Klimasparung und Klimaschutz eingesetzt ist, wird durch eine ganz banale, ja, Rollo-Architektur, die jeder selber bedienen kann in irgendeiner Form, ersetzt. Und eben ganz, ganz wichtig, dass diese ganze Farbspektrum völlig ausgewechselt werden soll. Diese Sprollos soll nämlich ja irgendwie bunt werden jetzt. Aber das Gebäude ist nicht bunt, sondern es hat ein ganz raffiniertes Farbspektrum, das eben auf die Sonneneinstrahlung reagieren soll. Das heißt, es wird ein ganz tolles Kunstwerk schlichtweg banalisiert.
Dürfen denn Eigentümer so radikal in die Gestaltung eines Hauses eingreifen?
Sie dürfen es nur sehr eingeschränkt. Es gibt ein relativ starkes Urheberrecht, auch für Architekten. Das gilt auch für Künstler. Das gilt eben auch für Literatur. Das heißt, man kann nicht einfach mal ein Gebäude umwandeln. Da gibt es aber eben auch Einschränkungen. Also das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, es muss eine ausreichende schöpferische Individualität nachgewiesen werden. Also man kann nicht jedes Klo einfach mal unter Urheberrecht stellen. Das muss schon richtig gestaltet werden. Das Zweite ist, in den Architektenverträgen wird ja ein Verwertungsrecht an die Bauherren abgegeben. Das heißt, die haben durchaus auch eine starke Position. Es muss also nachgewiesen werden, dass, wie das Bundesverfassungsgericht das formulierte, das Gebäude entstellt wird, verfälscht wird oder in seinen Wesenszügen verzerrt wird. Und da geht es dann darum, wie hoch ist die sogenannte Gestaltungshöhe des Gebäudes. Also ist es eben wirklich nur, ja, gemacht, weil es gemacht werden muss? Oder hat sich da wirklich jemand was überlegt? Das ist jetzt beim GSW Hochhaus absolut geklärt. Das ist gestaltet bis in die letzte Türklinke hinein. Es gibt aber perverserweise einen ganz großen Ausgang, den es übrigens in der bildenden Kunst auch gibt. Sie können nämlich das Kunstwerk zerstören.
Oder unter Denkmalschutz stellen. Ginge das denn bei einem kaum 23 Jahre alten Bau?
Das ginge auf jeden Fall. Es gäbe auch Vorbilder dafür. Die Sache ist halt die, auch der Denkmalschutz muss genau nachweisen, dass dieses Gebäude städtebaulich, historisch, künstlerisch, stadtästhetisch eine hohe Bedeutung hat. Alles dieses ist für das GSW Hochhaus, ich nenne es immer noch so, eben nicht Rocket Hochhaus, ohne Probleme und aus dem Stand nachzuweisen. Also ein versierter Denkmalpfleger braucht da einen Nachmittag für, um das Ganze zu schreiben. Aber es ist eben eine hochpolitische Angelegenheit. Dieses Gebäude ist auch das Denkmal einer katastrophal fehlgeleiteten Wohnungsbaupolitik, die gerade von Rot-Rot, also von dem rot-roten Senat damals durchgesetzt wurde. Das heißt, ja, die Politik in Berlin muss dieser Sache irgendwie zustimmen, wenn es auf den Denkmalschutzliste kommen sollte. Denkmalschutz in Berlin ist eh schwach und in diesem Falle dreht es sich auch noch darum, dass die Politik sich dann erinnern müsste, wir haben einen großen Fehler gemacht. Das ist alles ziemlich vertrackt und ziemlich schwierig.
Rettet die GSW-Fassade, das fordern die Architekten Sauerbruch-Hatten in einer Petition im Internet. Nikolaus Bernau hat die Sache für Fazit recherchiert und eingeordnet. Danke. Wir haben in Fazit darüber berichtet, 23 Objekte aus der Sammlung des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin sind Ende Mai nach Namibia gebracht worden. Es handelt sich vor allem um historische Alltagsgegenstände, Schmuck, Werkzeuge und Mode. In einem partnerschaftlichen Forschungsprojekt zwischen der Museums Association of Namibia und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sollen die Objekte erforscht werden. Was die Menschen in Namibia von dem Projekt erwarten, was sie sich erhoffen, das berichtet Werner Bloch.
Wer auf den Spuren der deutschen Kolonialzeit in Windhoek unterwegs ist, der wird ziemlich schnell enttäuscht. Zwar thront im Zentrum am Independence Square immer noch die lutherische Kirche aus dem 19. Jahrhundert, die aussieht, als sei sie gerade direkt aus Baden-Württemberg hierher gebeamt worden. Doch das bekannteste Wahrzeichen des deutschen Kolonialismus, das Reiterdenkmal, fehlt. Ein Guide erklärt, warum.
Der Reiterdenkmal steht in der Feste eingeschlossen. Der wurde abgenommen und die Regierung ist der Meinung, er ist noch ein Symbol von der deutschen Kolonialzeit. Die Feste war das Museum und das hat man jetzt zugemacht. Ich glaube, die wollen dann auch die Geschichte irgendwie wegschaffen, obwohl die Geschichte darf eigentlich nicht vergessen werden.
Merkwürdig. Fast scheint es, als seien die rund 30 Jahre deutscher Kolonialgeschichte der namibischen Regierung geradezu peinlich. Andererseits beruft sich Namibia nachdrücklich auf den Genozid an Hereros und Namas, um umfangreiche Reparationen von Deutschland zu fordern. Ein entsprechendes Abkommen beider Regierungen liegt auf Eis. Dies ist der politisch durchaus heikle Hintergrund für die aktuelle Museumsinitiative zwischen Berlin und Windhoek, die von der Gerda-Henkel-Stiftung finanziert wird. 23 Objekte aus dem Ethnologischen Museum in Berlin sind vor kurzem eingeschwebt. Und nun sitzt Esther Mombala, die Chefin des National Museum of Namibia, schon morgens um 8 in ihrem Büro und kramt aus den weiß-grauen Kartons einige Artefakte hervor.
Between Namibia and Germany since Tamil Memorial, when it had to do with culture, we had not had any problem at all.
Seit Ende der Kolonialzeit gibt es in den Kulturbeziehungen zwischen Deutschland und Namibia keine Probleme. Wir haben jetzt dieses aktuelle Projekt mit Deutschland. Unsere ExpertInnen haben in Berlin Objekte ausgesucht, die aus der Zeit vor, während und nach der Kolonialzeit stammen. Drei von ihnen wurden im Kontext des Genozids erworben. Es handelt sich ausschließlich um Objekte, von denen es keine Exemplare in Namibia gibt. Deshalb helfen Sie uns, unsere eigene Geschichte zu erforschen. Im Übrigen sind die 23 Objekte nur ein Anfang. Es kann zu vielen weiteren Rückgaben kommen.
In Windhoek zeigt sich, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland und Namibia arbeiten hervorragend zusammen. Die Atmosphäre ist fruchtbar und geradezu freundschaftlich. In Workshops wird Wissen weitergegeben und ausgetauscht. Dank EU-Geldern sind in Namibia Stellen geschaffen worden. Und Studierende interessieren sich leidenschaftlich für die Geschichte der eigenen Kulturgüter und ihre Bedeutung für das Land. So gesehen findet in Windhoek ein geradezu ideales Pilotprojekt statt, das Deutschland und Namibia einander näher bringt. Und doch gab es einen Eklat. Auf der Pressekonferenz im Independence Museum, einem bronzefarbenen Gebäude in Form einer Kaffeekanne, stießen sich mehrere namibische Journalisten an dem Wort Loans, als die Aktion bezeichnet wurde. Was bitte, fragen sie, heißt hier Leihgaben? Sollen die Objekte etwa wieder nach Deutschland zurück? Hermann Parzinger, der Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sprang in die Bresche und versuchte die Lage als Missverständnis zu retten. Doch da war die Stimmung bereits zeitweilig entgleist.
Zunächst mal ist es Indefinite Loans. Das sagt, glaube ich, schon mal eine Menge aus. Und natürlich, aber das war ein Begriff, den wir beide, namibische und deutsche Seite, gewählt haben. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch keine Rückforderungen, sondern die Dinge sollen hierher, damit weitergearbeitet wird. Aber uns allen ist klar, aufgrund der essentiellen Bedeutung für Namibia, für die Geschichte eben dieser Zeit des späten 19. Jahrhunderts, wo es kaum Objekte gibt, dass die Dinge dann auch hier bleiben sollen.
Ende Juni, so Parzinger, werde der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz tagen und eine Entscheidung über das Schicksal der Objekte treffen. Dann sei womöglich mit einer offiziellen Eigentumsrückübertragung zu rechnen. In Namibia aber blickt man in die Zukunft. Es gehe jetzt nicht mehr darum, über Restitution theoretisch nachzudenken, betont Goodman Gwazira von der University of Namibia, sondern um die Praxis. Die meisten Namibier schauen nicht im Zorn zurück. Ihnen geht es nicht um radikale Maximalforderungen, sondern um die Möglichkeit, ihr Kulturerbe und damit auch sich selbst besser kennenzulernen. Die Namibier, erfährt man in Windhoek, hätten bisher gar keine Übersicht über ihre gesamte Kultur. Das zu ändern, sollen auch die Objekte aus den Berliner Museen helfen. Sie haben eine Bedeutung für die namibische Identität.
Zwischen Reparation und Restitution. Werner Bloch hat sich in Windhoek angeschaut, wie die Museumskooperation zwischen Deutschland und Namibia vor Ort ankommt. Das Münchner Haus der Kunst organisiert gerade eine Art künstlerisches Klassentreffen mit dem Schwerpunkt japanische Postmoderne. Neben Fujiko Nakaya und ihren Nebelskulpturen findet man dort die Klang- und Videoinstallationen des Cyberpunk-Kollektivs Dump Type. Beide sind miteinander vernetzt und beide haben wir hier in Fazit auch schon besprochen. Doch jetzt kommt im Westflügel des Museums noch ein weiterer Gegenwartskünstler dazu, der stark von der japanischen Kunstszene inspiriert ist. Carsten Nikolai, 1965 geboren in Karl-Marx-Stadt. Unter anderem hat er mit dem Avantgarde-Klangkünstler Ryuichi Sakamoto CDs aufgenommen. Sakamoto ist wiederum mit den beiden anderen vernetzt. Und Tobias Krone hat sich auf alles eingelassen. Heute auf die neue Rauminstallation im Haus der Kunst. Und den Künstler Carsten Nikolai, den hat er dort getroffen.
Eigentlich ist es ein Raum. Es ist ein Entwurf eines Raums, der Anleihen nimmt aus den japanischen Zen-Gärten.
Das wäre mal so das ganz Basale an dieser Installation, die Carsten Nikolai in das Haus der Kunst hineingebaut hat. Aus einem dunklen Zuschauerraum blickt man in eine Art Bühne auf gleichem Höhenniveau. Der glattgezogene Boden, das ist das offensichtliche Zen-Element, hätte eigentlich ursprünglich Sand sein sollen. Aber aus Nachhaltigkeitsgründen ließ Nikolai dann lieber 8 Tonnen Streusalz von der Stadt anliefern. Das funkelt wie ein kristalliner Teppich und durchsetzt ihn mit gräulichen Flecken. Begrenzt ist dieses Halbrund durch einen silbergrauen Vorhang im Hintergrund. Eine radikal minimalistische Bühne für die Elemente, die der Künstler hier miteinander agieren lässt.
Licht, Sound, Proportion, Sonneneinstrahlung, Radioaktivität, kosmisches Rauschen. Diese Elemente sind alle miteinander verwoben und bilden eine gewisse Art von Atmosphäre, würde ich jetzt mal beschreiben.
Spätestens alle 5 Sekunden blitzt Licht auf. In einer Batterie aus klaren Leuchtröhren im rechten Teil des Raumes. Immer wenn die Antenne auf dem Dach des Museums kosmische Gammastrahlung in der Atmosphäre wahrnimmt, dann blitzt es auf. Synchron mit diesem ungesunden Bitzelgeräusch.
Für mich sind das ja keine Störgeräusche, für mich sind das ja akustische Geschenke.
Diese akustischen Geschenke kreiert ein Computeralgorithmus aus der Gammastrahlung am realen Himmel. Und manchmal ändert sich damit auch das sphärische Hintergrundrauschen als Ganzes.
Mir wäre das vielleicht ansonsten etwas zu eventlos, dieses kosmische Rauschen. Das sind eigentlich sehr, sehr radikale Töne. Die werden jetzt hier zwar gefiltert und in einem sehr subtilen Soundlevel ausgestrahlt, aber eigentlich sind die extrem radikal und laut. Und das wollte ich nicht negieren, deswegen gibt es ab und zu mal sozusagen auch einen kleinen radikaleren Impuls.
Es ist also durchaus Bewegung in dem Nikolaischen Kosmos. Subtil ändert sich auch der Farbton des Lichts, das von der Leinwand im Hintergrund reflektiert wird. Andere weiße Lichtflecken erzeugt das Sonnenlicht von oben. Nikolai nutzt hier die abblätternde schwarze Farbe der Oberlichter, die bei schönem Wetter für diese Zusatzeffekte sorgen. Wie unterm Blätterwerk eines Waldes, findet der Künstler.
Am Anfang hatten wir kurz überlegt, ob wir das alles abdecken. Und dann gab es aber die ersten Tage Momente, wo wir uns alle einig waren, dass das ein Einfluss von außen ist, den ich eigentlich ungeheuer toll fand. Ich lasse das auch gewähren. Ich finde das auch ganz schön, weil der Raum verändert sich dadurch nochmal auf eine andere Art und Weise, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann.
Was kann man schon beeinflussen oder verhindern? Nach der Chaostheorie ist es der berühmte Schmetterling, der am Anfang eines Sturmes steht. Man kann sich so der philosophischen Tiefe dieser Arbeit annähern. Ihre Bildsprache steht für die Zufälle, Schicksale, ja, ganze Epochen, die wie Kometen im All entstehen, ihre Bahnen ziehen, manchmal miteinander kollidieren, die Flugbahn verändern und irgendwann verglühen. Während wir in einem Museum sitzen und einfach nur schauen. Ja, selbst in einem Universum ist nichts unendlich. Eine durchaus tröstliche Erkenntnis. Tröstlich auch, dass der Mensch bei diesen Prozessen nie ganz verschwindet. Alle halbe Stunde etwa kommt der Kurator ins Bild und verändert die Lage mehrerer schwarzer Kugeln, die im Raum liegen, nicht ohne hinter sich den Streusalzboden mit Hilfe eines Schiebers wieder glatt zu ziehen. Carsten Nikolai mag das lateinische Wort Kurator, zu Deutsch Pfleger. Und er mag den Gedanken,
dass die Arbeit auch sich verändert während der Ausstellung und weiterlebt und diese Veränderung nicht nur von mir ausgelöst werden durch Zufallsprozesse, sondern auch durch menschliche Prozesse von dem Kurator.
Insofern ist der vermeintlich leere Zen-Garten, den Carsten Nicolai geschaffen hat, eine zwar abstrakte, aber dennoch treffende Liebeserklärung an Japan und an den japanischen Klangkünstler Ryuichi Sakamoto.
Es gibt ja diese berühmte Zusammenarbeit, 7 Alben haben wir zusammen aufgenommen. Und das Lustige war immer, dass Ryuichi meinte, eigentlich ist dein Blick viel japanischer als mein Blick. Also meine Art zu komponieren ist viel stärker vielleicht von Komponisten wie Debussy beeinflusst oder von so einer europäischen Avantgarde. Deine Sachen sind kurioserweise eher japanischer. Also wir haben so eine Art Rollentausch fast eingenommen. Ja? Ich war der schlichte Minimalist und Ryuichi war der große Melodiengeber.
Eine meditative Rauminstallation mit Streusalz. Carsten Nicolai im Haus der Kunst. Transmitter, Receiver, the Machine and the Gardener. So ist das Ganze betitelt und bis zum 17. Juli in München zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Friederik Wirwig.
In Simbabwes Hauptstadt Harare ist heute der Prozess gegen die Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangaremga fortgesetzt worden. Der Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels werden unter anderem ein Aufruf zur Gewalt und ein Verstoß gegen Corona-Auflagen auf einer Demonstration im Juli 2020 vorgeworfen. Der Antikorruptionsgerichtshof, an dem verhandelt wird, untersteht direkt dem autokratisch regierenden Präsidenten Mnangagwa. Am heutigen dritten Verhandlungstag wurde als letzter Kronzeuge ein stellvertretender Polizeiinspektor angehört, der die Autorin festgenommen hatte. Der Zeuge bestätigte, dass Dangaremga wegen Verdachts auf eine Straftat festgenommen wurde, diese aber möglicherweise nicht begangen habe. So seien auf ihren Plakaten keine Beleidigungen oder Gewaltaufrufe zu lesen gewesen. Auch ihre Anwesenheit habe nicht zu Gewalt geführt. Forderungen nach einer besseren Gesellschaft oder Medienfreiheit seien nicht illegal, so der Zeuge weiter. Das Urteil soll am 27. Juni verkündet werden. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, drohen der 62-Jährigen mehrere Jahre Haft. Die Autorin wird zuvor zu einer Lesereise nach Deutschland reisen und zur Urteilsverkündung nach Simbabwe zurückkehren. Kulturstaatsministerin Roth will der ukrainischen Stadt Odessa bei der Bewerbung zum UNESCO-Welterbe helfen. Das sicherte die Grünen-Politikerin bei einem Besuch in der Hafenstadt am Schwarzen Meer dem ukrainischen Kulturminister Tkachenko und Bürgermeister Truchanow zu. Die Stadt sei offensichtlich in einer Notsituation. Überall sei zu sehen, wie Kunstwerke vor den Angriffen beschützt würden. Doch die ukrainische Regierung sei nicht allein, versicherte Roth. Sie ist das erste deutsche Regierungsmitglied, das nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in Odessa zu Gast ist. Rund 70 kremlkritische russische Journalisten und andere Dissidenten sollen nach den Plänen der Bundesregierung in Deutschland dauerhaft leben und arbeiten können, ohne Asyl beantragen zu müssen. Es handelt sich um Menschen, die nach Kriegsbeginn mit einem für 90 Tage gültigen Schengen-Visum nach Deutschland geflüchtet waren. Wie der Spiegel unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, ist die Bundesregierung dazu unter anderem mit den Innenbehörden der Länder Berlin und Sachsen im Gespräch. Die Restaurierung der astronomischen Uhr am Prager Rathausturm sorgt für eine Kontroverse in der Kunstwelt in Tschechien. Kritiker bemängeln, dass die vor 4 Jahren installierte Kopie dem Original des Malers Josef Manes alles andere als ähnlich sei. Der Künstler Stanislav Jirčík verteidigte in der Zeitung Lidové Noviny sein Werk. Er habe versucht, sich in die Vorstellungen des ursprünglichen Autors hineinzuversetzen, zugleich aber eine Neubildung zu schaffen, sagte er in einem Interview. So trägt eine Bäuerin auf einmal einen kurzen Rock statt eines langen Kleides. Wo vorher nicht mehr als ein schwarzer Fleck war, steht nun ein zotteliger Hund. Warum die Veränderungen jahrelang nicht aufgefallen sind, ist unklar. Die Stadtverwaltung will prüfen, ob eine Überarbeitung erforderlich ist.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Der Markt an Trendsportarten hat sich über die Jahrzehnte ja extrem ausdifferenziert. Mit Yoga und Pilates konkurrieren Body Shape und Body Art, Zumba und Step und viele andere Bewegungs- und Selbstoptimierungsangebote. In den 1980er Jahren war das alles etwas einfacher. Aerobic war der Trendsport schlechthin, populär gemacht von Schauspielerinnen wie Jane Fonda oder Sydney Rome. Die Serie Physical von Annie Wiseman, die führt jetzt in diese Zeit zurück. Gerade ist die zweite Staffel bei Apple TV Plus gestartet und Matthias Delde hat sie schon gesehen. Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, für alle, die die erste Staffel von Physical nicht gesehen haben, worum ging es da?
Also Hauptfigur ist Shayla Rubin, die auch schon da Aerobic-Trainerin werden will, aber vor allen Dingen, als die Frau ihres Mannes erzählt wird, der versucht, in San Diego so einen lokalen Wahlkampf zu gewinnen, dann aber scheitert und der republikanische Konkurrent gewinnt das ziemlich deutlich. Die Figur dieses Mannes, dieses Danny, die ist so ein nicht gut gealterter Gegenkulturschluffi der 70er Jahre. Und der Eindruck der Folge war schon sehr stark, oder der Eindruck der Staffel war sehr stark, dass Sheila sehr genau weiß, wie das alles funktioniert, dass sie also ihn gut managt, dass sie die machtbewusstere und erfolgsorientiertere Hälfte in diesem Gespann mit junger Tochter ist. Und das ist auch so ein bisschen das, was Physical auch jetzt wieder in der zweiten Staffel so unausgesprochen miterzählt, wie also diese ganzen hippiesken Weltverbesserungsideen der 1970er Jahre am Anfang der 80er auf die Reagan-Zeit treffen und damit auf knallhartes Business, das eben am Beispiel dieses Aerobic-Business, das sich die Sheila Rubin aufbauen will, gezeigt wird.
Ohne zu viel zu verraten, können wir vielleicht trotzdem umreißen, wie es in dieser zweiten Staffel weitergeht.
Also es dauert mit diesem Business weiterhin und das ist das Schöne an Physical, dass da eben nicht so eine Erfolgsgeschichte erzählt wird, wie man sie aus dem Kino vielleicht kennt, wie diese ganzen Steve Jobs und Zuckerbergs und Musks sie vielleicht verbreiten, von wegen, da gibt es die geniale Idee, dann gibt es die Zeit in der Garage und dann kommt auch schon der Erfolg. Sondern hier sieht man, dass Kapitalismus, dass Marktwirtschaft, dass dieses ganze Gründerinnen-Ding eigentlich unglaublich hart und eklig ist, weil die ganze Zeit wird getäuscht, gelogen, getrickst und es zeigt sich vor allen Dingen auch sehr schön, wie das in die persönlichen Beziehungen hineingeht, die Sheila eben pflegt. Da gibt es dann so einen Coach, der es schon weitergeschafft hat, Vinnie Green heißt der, mit dem hat sie einen wahnsinnig tollen, intensiven Moment, wo es eigentlich darum geht, sich selber zu entdecken. Und dann merkt man aber immer wieder nur, es geht um Konkurrenz, weil praktisch dieses ganze Kommerzding eigentlich die ganzen Beziehungen prägt.
Mhm. Sheila Rubin, die wird gespielt von der Australierin Rose Byrne. Wie nimmt sie sich diese Rolle an?
Also sie ist ganz toll, sie trägt diese Serie von Annie Wiseman. Das ganze Ensemble ist toll, aber sie hat diese Aufgabe zum einen sehr häufig, was viele Figuren machen, aber sie eben auch mit ihrem wunderschönen, fast ebenmäßigen Gesicht und diesem aufgesetzten Lächeln direkt Dialog in die Kamera hineinzusprechen. Und dann gibt es als Clou noch so eine innere Stimme, mit der sie die ganze Zeit ringt und die ganze Emanzipationserzählung auch der Frau so behindert, weil es da um Ängste, um Selbsthass, um Ungenügsamkeit geht. Und das ist wirklich ein ganz einfacher Trick, der aber Komplexität da reinbringt. Bekommt. Und wir können ja mal reinhören, wie das klingt. Da ist jetzt eine Stelle aus der Originalfassung, also Englisch, wo sie in einem Kaufhaus steht, versucht Kunden für ihr Videoband, ihre VHS-Kassette zu interessieren, sich selber vorher mit dieser inneren Stimme eben so pusht, von wegen Rücken durchdrücken, Brust raus, lächeln, nicht zu viel, die Leute versuchen zu interessieren. Das klingt dann so.
Back, smile, give him some tits and teeth. Rub against cheese cubes. This shouldn't be too tough.
Hi, that's me. I'm her. Are you interested in hearing more about the tape? No? Okay.
Well, you take it down a few clicks. We don't want to scare people.
Hi, are you interested in fitness?
Was die Szene eben schön zeigt, ist dieses Ringen. Auf der einen Seite gibt es diesen Aufsteller, diesen strahlenden von ihr mit dem Werbebild und auf der anderen Seite muss sie auch sich ein bisschen runterfahren, weil die ganz normalen Hausfrauen, die sie dafür begeistern wollen, haben eigentlich gar keine Zeit für sich und sollen das eigentlich erst über dieses Aerobic-Ding entdecken.
Heute ist das ja ein bisschen anders. Also zwei Sachen sind im Trend. Zum einen Digital Detox und Achtsamkeitstraining, sich also gerade Zeit nehmen für sich selbst. Auf der anderen Seite eben Instagram und dieser Perfektionsdruck, den InfluencerInnen nachzueifern. Physical spielt Anfang der 80er. Ist das also jetzt eher eine historische Serie?
Es ist sie einerseits, weil Musik und auch die Ausstattung, die sehr schön gelungen ist, das immer wieder bedeuten. Und natürlich auch diese Medienarchäologien mit den VHS-Kassetten, die aus heutiger Sicht sehr lustig wirken. Aber andererseits ist das eben total offen lesbar. Und wir würden natürlich als Begriff für die Sheila Rubin-Figur gar nicht unbedingt Fitnesstrainerin sagen, sondern eigentlich Aerobic-Influencerin. Also das heißt, man kann es, und das ist das Tolle an dieser Serie, man kann sie von beiden Seiten lesen. Sie erzählt etwas über die Vergangenheit und macht gleichzeitig sichtbar, was die heutigen Entwicklungen, wo man eben auf YouTube dann Influencer ist oder Influencerin, mit dieser VHS-Zeit zu tun haben. Und was auch schön ist, dass man dann im Rückblick entdeckt, weil es überhaupt nicht sentimental und nostalgisch ist, sondern eben diese Härte, auch mit dieser nicht immer sympathischen Hauptfigur, muss man sagen. Trotzdem ist es auch eine komische Serie zu sehen. Das ist auch toll, dass man diese Musiken, die aufgerufen werden, die eben nicht nur so Erinnerungen an Nostalgie sind, sondern wo man auch so ein bisschen den Schweiß und die Härte dann hört, wenn man eben die in diesem Kontext hört. wir können ja vielleicht mal, das ist sehr schön, am Ende der zweiten Folge gibt es so ein Shout-Cover, das ist dieser Hit von Tears for Fears, der aber in dieser Version, wo das ganze Mackerhafte und Schwitzige so weg ist und gleichzeitig aber so ein treibender Beat da ist, der dieses Problem, dieses Optimierungsproblem für Sheila Rubin eigentlich ganz schön punktiert.
Physical von Annie Wiseman. Die zweite Staffel läuft seit letztem Freitag auf Apple TV Plus. 10 Episoden insgesamt. Jeden Freitag gibt es eine neue. Ja, wie im klassischen Fernsehen. Danke an Matthias Dell.
Bitte sehr.
Mit Beginn des Krieges gegen die Ukraine haben dort die meisten Kulturinstitutionen geschlossen. Auch die Galerie The Naked Room im Herzen von Kiew machte dicht. Aber jetzt hat sie mit einer ersten Ausstellung wieder eröffnet. Unter dem Motto Wartime Art Archive zeigen ukrainische Künstlerinnen und Künstler, was sie seit Kriegsbeginn geschaffen haben. Das Archiv will diese Arbeiten, die bereits alle verkauft sind, digital speichern und für das kollektive Gedächtnis bewahren. Aus Kiew berichtet für Fazit Florian Kellermann.
Die Kunstgalerie The Naked Room schloss ihre Türen, als Russland die Ukraine angriff. Ende März hat sich die russische Armee aus der Region Kiew zurückgezogen und jetzt sei es höchste Zeit, dass sie ihre Türen wieder öffne, sagt die Galeristin Olga Balaschowa. Die Stadt lebt wieder auf und die Reitarska-Straße, in der wir uns befinden, liegt im Herzen von Kiew. Hier kommen immer viele Menschen vorbei. Unsere Eröffnung ist ein Signal, dass sich alles zum Besseren wenden wird, dass wir alles Zerstörte wieder aufbauen werden. Es wird nichts mehr so sein wie vorher, aber wir werden diese schwere Zeit überleben und überwinden. Die Arbeit der Galerie ist auch für die ukrainische Kunst selbst wichtig, denn sie will die Werke bewahren, die Künstler während der Kriegszeit angefertigt haben und noch anfertigen. Olga Balaschowa und ihre Kolleginnen erstellen ein elektronisches Archiv der Arbeiten, denn die ausgestellten Originale seien längst verkauft. Kunst erweise sich gerade jetzt als wichtig. In einem bestimmten Augenblick habe ich begriffen, dass ich die vergangenen Wochen gar nichts mehr gespürt habe. Alles in mir war wie abgetötet. Und dann habe ich eines der Bilder angesehen, die im Krieg entstanden sind. Eine Landschaft, nichts irgendwie Aufregendes. Aber plötzlich spürte ich wieder Nuancen, spürte wieder Trauer, verstand wieder Ironie. Das war erstaunlich. Die neue Ausstellung, eigentlich ein ganzes Projekt, heißt Wartime Art Archive. Sie soll sich ständig verändern, immer neue Arbeiten aufnehmen. Kunstwerke, die von Olga Balaschowa zu diesem Zweck gesammelt wurden, waren bereits im ukrainischen Pavillon der diesjährigen Biennale in Venedig zu sehen. Den unmittelbar stärksten Eindruck machen Zeichnungen mit Kugelschreiber auf Papier direkt gegenüber dem Eingang in die Galerie. Sie stammen von Danilo Nemirovsky. Der 28-Jährige erlebte den Kriegsbeginn in Mariupol. Er saß nächtelang im Bombenkeller. Unsere Akkus waren nach wenigen Tagen erschöpft, auch die Powerbanks. Erst in der dritten Woche haben wir irgendwo einen Generator gefunden und hatten wieder Strom. Da habe ich die Menschen gezeichnet, die mit mir im Bunker waren. Am Morgen gehst du draußen Wasser holen, kochst etwas auf einem Feuer und am Nachmittag gibt es im Bunker dann nicht mehr viel zu tun. Auch die Kinder habe ich gezeichnet, die so erstaunlich ruhig waren. Ich habe ihnen die Zeichnungen geschenkt. Nur diese beiden hier habe ich für mich behalten. Mit dünnem, präzisen Strich gibt Nemirovsky dem Grauen einen Ausdruck. Die Arbeiten direkt aus dem Bombenkeller sind dabei diskreter als diejenigen, die später entstanden. Sie zeigen die zusammengekauerten Figuren eher von hinten, die Gesichter bleiben unkenntlich. Das macht sie nur noch eindrücklicher. Für Nemirovsky Zeugnisse des wohl dunkelsten Kapitels in seinem Leben. Seine Oma wollte ihre Wohnung damals einfach nicht verlassen. Eine Bombe hat das Haus getroffen, in dem sie wohnte. Ein Feuer brach aus. Die ukrainische Armee hat die Einwohner mit einem Militärfahrzeug ins nächste Krankenhaus gebracht. Dann haben die Russen auch dieses Krankenhaus niedergebombt. Dort ist sie mit vielen anderen gestorben. Danilo Nemirovsky hat seine Oma nicht einmal beerdigen können. Der Künstler Oleksiy Sy dagegen hat den Krieg vor allem in Kiew erlebt, das unbesetzt blieb. Auf seinen Zeichnungen sind nur die Rauchsäulen zu sehen, die aufstiegen, wenn irgendwo im Umkreis Bomben oder Raketen einschlugen. Die Zeichnungen ähneln einem Dokument, einer Aufzeichnung dessen, was passiert ist. Ich habe das erst auf großem Format versucht, das ist mir nicht gelungen, dann kleiner. Das verlangt hohe Konzentration und musste jeweils sehr schnell gehen. Eine ganz andere Arbeitsweise als sonst. Ich arbeite normalerweise langsam. Das entsprach dieser hysterischen Weltwahrnehmung, die uns da beherrscht hatte. Das sind wie Momentaufnahmen, ein Stück angehaltene Zeit. Der Rauch ist ja auch das Einzige, was viele Menschen vom Krieg sehen. Sie ahnen nur, welche schlimmen Schicksale sich hinter den Einschlägen verbergen. Zum Wartime Art Archive gehören auch Werke, die erst im Kontext einen Bezug zum Krieg bekommen. Ahra Anjinjal malte immer wieder die gleiche Landschaft, den gleichen Horizont, mal bei Sonnenaufgang, mal mit grauem oder blauem Himmel, eine Art, mit den täglichen, grauenvollen Nachrichten umzugehen. The Naked Room in Kiew stellt jetzt also nicht nur Kunst aus, die Galerie erschafft ein visuelles Gedächtnis von Kriegserfahrungen.
Die Kiewer Galerie The Naked Room ist wieder offen und zeigt das Wartime Art Archive, ein Archiv mit Kunst, die während der drei Kriegsmonate entstanden ist. Nach dem Pfingstwochenende gibt's am morgigen Dienstag wieder frische Zeitungen. Tobias Wenzel hat die Feuilletons schon jetzt gesichtet.
Die Queen hatte nun ihr 70. Thronjubiläum. Die Feier war riesig. Sollte auch Deutschland eine Partymonarchie bekommen? Fragt die Taz Friedrich Küppersbusch. Und der antwortet: Meine Großcousine Margret wird diese Woche 102 und ich sehe sie da in der Pole Position. Überhaupt versetzen einen die Feuilletons vom Dienstag in Staunen. Der Tagesspiegel veröffentlicht auf der ersten Kulturseite ein langes Interview mit Dorothee Oberlinger, einer Blockflötistin. Als Leser, der als Kind zum Blockflötenunterricht genötigt wurde und entsprechend litt, fragt man sich da schon, wie jemand noch als Erwachsener freiwillig in dieses Ding blasen kann. Aber dann spricht Dorothee Oberlinger mit einer derartigen Hingabe über das Instrument und die Musik, die sie damit macht, dass man gar nicht mehr aus dem Staunen herauskommt. Bach setzt sie ein, erzählt sie Christiane Peitz über die Blockflöte, wenn es um Engel geht oder den Tod. Sie ist das Liebesinstrument bei den Pastoralen. Sie ist naiv, öffnet aber auch den Blick in den Himmel, in die Ewigkeit. Bei neuer Musik benutze sie Permanentatmung. Bei Barockmusik müsse sie anders atmen. Die habe nämlich Punkt und Komma. Und dann sagt Oberlinger noch dies: Hier die Stradivari, da die doofe Blockflöte? Nein. Gut Blockflöte zu spielen, ist richtig schwer. Trotzdem macht dieses Interview im Tagesspiegel, da staunt man über sich selbst, Lust, sich sofort beim Blockflötenunterricht anzumelden. Vielleicht flötet ja auch Jürgen Kaube mit, der Co-Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen. Zuzutrauen wäre es ihm, denn nun hat Kaube, da staunt man nicht schlecht, einen Artikel zum 70. Geburtstag von Liam Neeson geschrieben. Das ist der britisch-irische Schauspieler, der in den letzten Jahren in nicht gerade sehr geistreichen Kinofilmen regelmäßig irgendwelche Menschenleben gerettet hat. Und über den schreibt nun also der Intellektuelle Jürgen Kaube, der sich etwa an den hochtheoretischen Texten des Soziologen Niklas Luhmann erfreut. Man merkt dem Artikel über Neeson an, dass er für Kaube eine Pflichterfüllung war. Vermutlich musste er für einen Kollegen einspringen und über Pfingsten bei Netflix und Co. eine Handvoll Filme mit dem Schauspieler anschauen, sicher in doppelter Abspielgeschwindigkeit. Jedenfalls gelingt es Kaube nicht, zu verbergen, dass ihn diese Filme unendlich langweilen. Neeson verteidigt zumeist keine Ehre, kein Vaterland, keine Moral, sondern will nur die Ruhe zurück, die vor dem Verbrechen lag und die anstrengend genug war, schreibt Kaube in der FAZ. Es wundert wenig, dass er einer der beliebtesten Schauspieler in Filmen der zweiten Reihe Hollywoods ist. Eine große Blase scheint über dem Boden zu schweben. Das Foto in der Taz ist schon an sich faszinierend. Aber dann lässt Sophie Jungs Text über ein Buch des Architekturforschers Robert Stürzel die Leser staunen. Denn die erfahren, dass es sich hier um aufblasbare Architektur von Hans-Werner Müller handelt und dass der Architekt selbst in einer dieser sehr vergänglichen Behausungen wohnt. Wenn das Haus nach meinem Tod nicht zerstört wird, dann würde es einige Monate später sowieso zusammenbrechen, zitiert Jung den Architekten. Das ist auch eine neue Art zu denken und zu überlegen, dass man eben nichts mehr vererbt. Alles vererben, das ist meistens ein vergiftetes Geschenk. Mein Haus muss vergehen. Außerdem ist das Leben im aufblasbaren Haus auch noch äußerst praktisch. Putzen sei da ganz einfach. Man müsse nur den Schmutz kurz zusammenkehren, erklärt Sophie Jung in der Taz. Sobald man nämlich die speziell angefertigte Festtür öffnet, wird aller Dreck vom hohen Luftdruck im Innern flugs nach draußen gepustet.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.